Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. In der heutigen Episode, wenn KI-Agenten zu den liebsten Teamkollegen werden, spreche ich mit meinem Kollegen Frank Düsterbeck darüber, welche Gefahren und welche Vorteile denn dahinter stecken, wenn genau das passiert, wenn ich die KI und verschiedene Tools in diesem Umfeld permanent nutze und sie mittlerweile zu einem echten und vollwertigen Teamkollegen mutieren. Viel Spaß in der heutigen Episode.
Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen.
Hallo und herzlich willkommen im Kurswechsel-Podcast. Ich bin Didi von den Kurswechslern und ich sitze hier heute mit meinem Kollegen Frank Düsterbeck.
Ja, hallo beim Kurswechsel-Podcast.
Genau, herzlich willkommen. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht. Wir starten ja wieder so eine kleine Themenreihe, in der wir unterwegs sind. Die Überschrift ist Zusammenarbeit. Wir sprechen in der Episode, die vor 2 Wochen schon online gegangen ist und jetzt auch in den kommenden Wochen über das Thema Zusammenarbeit. Und unter der Überschrift Zusammenarbeit suchen wir uns immer einzelne Themen raus, die für uns interessant sind, die uns unterkommen, wo wir sagen, da lohnt es sich drüber zu sprechen. Und heute haben wir ein Thema mitgebracht, dreht sich um KI und wir haben die Überschrift und den Titel kreiert, wenn KI-Agenten zu den liebsten Teamkollegen werden. Den haben wir uns rausgesucht, weil wir das durchaus als Zitat noch nicht mal aufgeschnappt haben, wo ein Kollege sagte, boah, kann ich so jetzt nicht sagen, müsste ich meinen Kollegen die KI mal fragen. Und da ist uns irgendwie nochmal so ein Licht aufgegangen, beziehungsweise haben wir angefangen darüber zu diskutieren, dass es ja schon ja, fast als vollwertiges Teammitglied von einigen scheinbar gesehen wird, der persönliche KI-Assistent. Und das wollten wir einmal zum Thema machen und darüber sprechen. Es hat auch einen Grund, weshalb wir zwei hier heute sitzen, beziehungsweise es hat einen besonderen Grund, weshalb du hier sitzt heute, Frank. Du hast ja neben der Rolle in dem Kurswechsel-Universum auch noch eine weitere Rolle, nämlich bei unserer Mutter, der HEC. Vielleicht kannst du das einmal ganz kurz erklären, damit das verstanden wird, was da so Phase ist.
Genau, die HEC ist ein Unternehmen mit 180 Mitarbeitenden in Bremen. Wir machen individuelle Softwareentwicklung und Beratung in der Digitalisierung. Und meine Rolle bei der HEC ist, grob umschrieben, so ein bisschen die Strategie mit zu steuern, Digitalisierungsberatung zu machen, aber auch das Business Development. Und man kann sich vorstellen, bei der individuellen Softwareentwicklung, dass künstliche Intelligenz da eine wahnsinnige Rolle spielt. Es geht ja letztendlich um Sprachen, um Computersprachen, Programmiersprachen. Und die HEC muss sich natürlich die Antwort geben, wie will die HEC sich in Zukunft aufstellen? Insbesondere im Thema KI, was für KI-Beratungen bieten wir an? Und in dieser Rolle sitze ich hier als Business Developer. Was macht die HEC mit KI in Zukunft? Wie wendet die sie an?
Genau, darum sind wir hier zusammengekommen, weil du dich da durchaus schon sehr intensiv mit beschäftigt hast mit dem Thema. Und da wollen wir ganz gerne ansetzen und eben über dieses Thema diskutieren, inwieweit denn KI-Agenten zu Teamkollegen werden oder eben auch nicht, welche Gefahren das birgt und welche Vorteile und Nutzen ich aber auch daraus ziehen kann. Und starten mal rein, klassischerweise mit so einer kleinen Definition. Also KI definieren, was ist das eigentlich? Es gibt verschiedene Arten von künstlicher Intelligenz, die unterschiedliche Ergebnisse produzieren. Wie würdest du das umschreiben? Welche unterschiedlichen Formen und Arten gibt es da denn eigentlich und wie kann man das kategorisieren?
Ja, was man so allgemein definieren kann, erstmal KI-Systeme, was sind das für Dinger? Das sind Systeme, die irgendwie versuchen, so Aspekte menschlicher Intelligenz nachzubilden. Und dazu gehören das Lernen, das Problemlösen, aber auch das Wahrnehmen und insbesondere, und da haben wir alle ja sehr viel mehr mit zu tun jetzt, mit den Large Language Models, also ChatGPT und so weiter, LitChat, ne, das Sprachverstehen. Und man kann KI grob in 4 Arten unterscheiden, wenn man das möchte. Und das eine ist ein bisschen sperrige Begriffe, ist eine deskriptive KI. Das heißt, da analysieren wir vorhandene Daten und beschreiben diese Daten und beschreiben, was geschehen ist. Das heißt, das könnten zum Beispiel Dashboards mit Kennzahlen sein, das kann aber auch so Data Mining sein, also wir gucken in vielen Daten und versuchen dort Muster zu erkennen, Berichtsgeneratoren, also was. Dann gibt es die prädiktive KI. Das ist so, dass diese KI dann aus historischen Daten oder statistischen Modellen diese nutzt, um später mal Ergebnisse oder Trends vorherzusagen. Das könnten zum Beispiel sowas sein wie Absatz- oder Nachfrageprognosen. Dann haben wir eine präskriptive KI, die gibt dann so Empfehlungen, indem sie verschiedene Szenarien oder Optimierungsverfahren durchspielt. Was kann man sich darunter vorstellen? Das sind so Routenoptimierungen, Portfoliooptimierungen im Finanzwesen, dynamische Preisgestaltung auch. Ja, und dann haben wir als letztes, ich glaube, da haben wir am meisten mit zu tun momentan, die generative KI, die letztendlich auf Basis eigenständiger erlernter Muster neue Inhalte generiert. Und das können eben Inhalte sein wie Programmcode, bei der HEC zum Beispiel, aber auch Texte, Bilder, Audio, Videos, alles Mögliche. Und da gehören halt diese Large Language Models, die wir heute kennen, die jetzt auch für die Verbreitung von KI viel mit zu tun haben, ganz stark dazu.
Also die Definition ist ja jetzt schon nicht ganz einfach, das ist generell auch so meine Erfahrung, wenn ich so durch die Gegend gucke. Es gibt super, super viele Tools, die sich ständig weiterentwickeln. Du kennst diese Bilder vielleicht gerne auf LinkedIn auch gepostet, wo irgendwie diverse Produkte aufgelistet werden mit dem jeweiligen Nutzen dahinter, den ich daraus generieren kann. Also ich finde, es ist nicht gerade übersichtlich und darum vielleicht auch umso schwieriger herauszufinden, wo kann mir welche Art von künstliche Intelligenz eigentlich in meinem Arbeitsalltag helfen. Und wenn wir jetzt so speziell auf das Thema KI als Teamkollege gucken, wir haben im Vorfeld ja durchaus auch kontrovers darüber diskutiert, du hast sofort irgendwie sich eher unwohl gefühlt mit dem Titel überhaupt, ne? Oder mit der Aussage, mein liebster Teamkollege irgendwie. Vielleicht magst du gleich mal reinhauen und beschreiben, aus welchem Grund fühlst du dich damit unwohl oder was stört dich an dieser Benennung?
Ich habe lernen dürfen, also ich muss mich auch mal mit KI beschäftigen, um da aussagefähig zu werden. Und was mich stark, wie soll ich sagen, betroffen gemacht hat oder mir starkes Erlebnis gegeben hat, war, mit einer KI natürlich jetzt reden zu können wie mit einem Menschen. Also theoretisch könnten wir diesen Podcast jetzt auch mit der KI machen, die wäre vielleicht nicht ganz so im Bereich, aber das können die inzwischen auch. Und man nennt das, ich nutze jetzt mal den Fachbegriff, also diese Anthropomorphisierung, also das Vermenschlichen von KI. Und das macht etwas mit uns Menschen, glaube ich, mit vielen auch. Nämlich auf einmal sowas zu haben wie, oh, jetzt habe ich Vertrauen dahin. Ne? Die hilft mir, die kann mir Tipps geben, die kann mir auch vielleicht in verschiedenen Lebenssituationen oder Berufssituationen Tipps geben. Das macht sie inzwischen eben nicht mehr auf einer rein maschinellen R2D2-Basis mit Düt und irgendwas anderem drumherum, sondern sie macht es so wie die Kollegin oder der Kollege nebenan. Und das bedeutet für uns eine Gefahr meiner Meinung nach, nämlich wir sehen in der KI mehr, als sie wirklich aktuell ist. Wir bleiben mal bei diesen Chat-GPTs dieser Welt und die wir dann als Kollegin vielleicht auch interpretieren würden und als Person, die uns helfen kann, Probleme zu lösen. Die KI selber hat keine Intention. Sie hat keine Motivation. Sie hat keinen Zweck hinter sich oder irgendetwas anderes, sondern sie kriegt eine Frage, ein Prompt. Dieser Prompt wird zerlegt und anhand ihres gelernten Modells gibt sie eine statistisch wahrscheinliche Antwort. Und diese statistisch wahrscheinliche Antwort ist, wie gesagt, ohne jegliche Emotion dahinter. Sie kann aber Emotionen spielen.
Ja, und löst bei mir auch Emotionen aus. Also die KI lobt mich ja auch, wenn ich zum Beispiel eine kluge Frage stelle oder so. Ja. Also ich gebe irgendeinen Prompt rein, ich bekomme eine Antwort und wenn ich dann eine Rückfrage stelle, ist ganz häufig der erste Satz, hey, das ist eine kluge Frage oder das ist eine gute Frage. Und wenn ich es dann auch nicht nur lese, sondern wenn ich den Voice-Chat anhabe und mir das eine Stimme sagt, die auch so ein bisschen Singsang ja mittlerweile drin hat, irgendwie, dann denke ich, oh, ja, danke, Mensch. Ja. Das
Ja. Die KI ist gefällig. Und leider, also bei uns im Team, wir wissen das ja, jetzt bin ich ganz kurz bei Kurswechsel, wir haben eine durchaus sehr klare Sprache gegenüber und die KI würde nicht sagen, oh, die, ey, sag mal, wirklich, das war jetzt nicht deine brillanteste Idee, dann denken wir nochmal drüber nach. Depp. So, und das macht die KI eben weniger. Also man ist schon dabei, dass natürlich eine KI nicht mehr ganz so gefällig ist. Aber die Verwechslungsgefahr zwischen Mensch und KI ist nicht gerade gering, gerade für Menschen, die vielleicht nicht ganz so tief in der Arbeitsweise von KI drin sind.
Was wäre denn dann dein Wunsch? Also wenn du dir was wünschen würdest, wohin sich KI und diese Vermenschlichung halt vielleicht zurückentwickelt oder weiterhin entwickelt, in welche Richtung sollte das gehen? Also sollte das dann Richtung R2-D2, Piep, Piep, Computerstimme so? Also hilft das? Oder was wäre dann die Lösung?
Weil ja, das kann, man kann das so machen. Ne? Also ich finde für mich, nachdem ich diese Erfahrung vor Jahren gemacht habe, wie menschlich eine KI sein kann, ich habe sehr früh mit solchen Modellen Erfahrungen sammeln dürfen, hat das in mir etwas ausgelöst und das war nicht das Aus-, also es war jetzt nicht Angst oder sowas, sondern irgendwie, wow, krass, was kann die alles so. Und ich für mich habe mich entschieden, je computerisierter eine KI mit mir redet, desto wohler fühle ich mich eigentlich. Ich brauche jetzt nicht, weiß ich nicht, die Stimme meines besten Kumpels oder meiner Partnerin da synchronisieren und mit, mich mit der KI zu da halt sowas, das finde ich jetzt etwas skurril oder ein alter Ego aufzubauen mit meiner eigenen Stimme oder sowas, das finde ich, glaube ich, eher erschreckend, sondern ich finde es einfach so für mich klarer, wenn eine KI eher etwas computerisiert redet, eher etwas gestellt vielleicht sogar auch, dann weiß ich, okay, du bist nichts anderes als eine Wahrscheinlichkeitsmaschine, eine Blackbox für mich zwar und es muss auch nicht immer das Gleiche rauskommen, aber das macht es mir irgendwie ein bisschen klarer. So, ne? Aber das muss ja jeder für sich entscheiden. Für andere ist es wahrscheinlich dann schöner, wenn es doch sehr menschlich ist.
Und okay, habe ich verstanden. Dann vielleicht nochmal einen Schritt zurückgedacht, konkret auf das Problem geguckt. Was ist denn das Problem? Was entsteht, wenn KI zu vermenschlicht daherkommt und zu vermenschlicht wahrgenommen wird? Also ich könnte ja auch sagen, ne, jetzt mal bewusst die Position eingenommen, ja, was ist denn schlimm daran, wenn ich das, wenn die KI so daherkommt und ich tatsächlich einen Kollegen darin empfinde oder einen Assistenten darin empfinde, den ich befragen kann und der mir Antworten gibt.
Also vielleicht ist es im ersten Step gar nicht so schlimm. Es ist ja, es geht ja darum, wo kann eine KI in einer Organisation hilfreich sein? Und wo kann sie mir nutzen?
Ja.
Und als Kollegenersatz kann natürlich eine KI oder Ergänzung nutzen, indem sie ja etwas macht. Sie kriegt einen Input. Typischerweise, wenn wir bei der generativen KI bleiben, ein Prompt. Mit diesem Prompt wollen wir irgendwas erreichen. Also wir haben eine Intention dahinter und die KI gibt dann eine Antwort. Und diese Antwort ist Information. Unintendiert, also ohne irgendeine Intention dahinter. Die KI selber nicht, aber die Leute, die die KI angelernt haben, können ja eine Intention gehabt haben. Das heißt natürlich, das merken wir auch heutzutage, ne, vielleicht bestimmte Dinge präferieren, da mehr Gewicht drauf setzen als andere Dinge. Und ich will da gar nicht zu sehr in die politischen Abgründe jetzt eintauchen, ne, aber es ist natürlich so, dass irgendwo beim Lernen derjenigen Leute, die eine KI anlernen, vielleicht irgendeine Absicht dahinter ist. So, die KI hat selber nicht und die KI hat auch kein Bewusstsein und ehrlicherweise sind wir da auch relativ weit von entfernt, dass eine KI ein wirkliches Bewusstsein hat. Und diese Informationen, die wir bekommen, kriegen ein anderes Gewicht, meiner Meinung nach, wenn sie sehr vermenschlicht rübergebracht werden. Sie sind nämlich nicht mehr nur reine Informationen, sondern sie werden angereichert mit Intonation, ne, mit einfach Noten, die wir Menschen vielleicht auch noch, das kann man ja auch visualisieren alles, ne, durch ein Gesicht, ne, was vielleicht sehr sympathisch ist, vielleicht kann es auch ein bisschen gemeinsam, keine Ahnung, ne, und auf einmal wird es zu einer anderen Wahrheit und nicht zu der reinen Information, die man sonst hätte lesen können. Und da werden also weitere Aspekte mit geliefert an Informationen, die eigentlich der Information nicht zuträglich sind. Weil was wir natürlich machen müssen, ist alle Informationen, die aus einer KI herauskommt, validieren. Mhm. Wir dürfen sie nicht für wahrnehmen. Mhm.
Und das passieren wirklich Fehler, ne? Also selbst, also kein Joke. Gestern mit meiner Tochter Mathe gelernt. Wirklich, also wirklich einfach falsch. Also es ging, geht um Maßstäbe, ne? Also 1 zu 6, 6 zu 1, das sind Mathematikaufgaben, das ist schon lösbar. Aber ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, du fotografierst so einen Mathe-Lernzettel und er listet dir die Ergebnisse auf, hilft mir mega, um das mit meinen Kindern zu üben, zu kontrollieren, weil ich die Ergebnisse dann einfach sehe. So, ich muss es nicht händisch nachrechnen. Und da habe ich wirklich gemerkt, es ist falsch. Ich habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Also wie kann so eine simple Aufgabe jetzt einfach falsch ausgerechnet werden? Und das ist auch noch so schön symbolisiert in diesem Ergebnis mit grünen Häkchen und so weiter. Hey, alles überhaupt nicht. Also genau, ein sehr wichtiger Punkt, ne? Das Validieren und sich nicht drauf verlassen. Und das ist was, wenn ich so auf mich selbst gucke, etwas, wo ich ganz schnell eigentlich dabei bin, dass ich den Ergebnissen von ChatGPT zum Beispiel total vertraue. Im ersten Moment denke ich, ja gut, das ist eine künstliche Intelligenz, da steckt so viel dahinter, habe ich die ganze Zeit gedacht. Natürlich ist das wahr, aber mitnichten.
Also wir nehmen mal die großen LLMs, nämlich ChatGPT und so weiter, mal abgesehen davon, dass sie mit Maßstäben krasse Probleme haben. Genau das Beispiel kenne ich auch. Es ist ja so, die sind ja gefüttert mit einer Unmenge von Daten. Und ich weiß auch nicht zum Beispiel, mit wie viel, also Claude zum Beispiel, ist mit, ich glaube, lass mich jetzt lügen, 7 Millionen Büchern, die eigentlich eben nicht frei erhältlich sind, gefüttert. Mhm. Große Diskussion noch gerade drüber, ob das überhaupt zulässig war. Mhm. Und es sind trotzdem immer noch Wahrscheinlichkeiten. Und es ist nicht ein rein mathematisches Modell. Witzigerweise ist die Mathematik ja ein Modell, was relativ gut in Regeln gefasst ist. So, da brauche ich ehrlicherweise nicht unbedingt eine KI für. Mhm. Aber was die KI gar nicht mal so schlecht macht, ist den Weg zu der Maßstabsberechnung herleiten, darstellen.
Ja klar, Formeln.
Wo sie ständig total Probleme mit hat, ist halt wirklich dann diese Maßstäbe oder Zentimeter, Meter oder was
es ist. Es ging nur um Verkleinerung, Vergrößerung. Ja. Also das wurde verwechselt. Verkleinerung und Vergrößerung wurde verwechselt.
Sowas zum Beispiel. Ne? Es ist einfach total wichtig für uns als Menschen, immer wieder in Frage zu stellen, was, wenn wir die KI nutzen. Deswegen tue ich mich eben, um zur Eingangsfrage zurückzukommen, sehr schwer damit. Ein Kollege ist für mich eine Person. Die Person ist mit mir in der Organisation irgendwie gekoppelt und ich kommuniziere mit dieser Person, um Entscheidungen zum Beispiel zu treffen oder Informationen auszutauschen oder. Und diese Person ist auch immer mit einer Erwartung gekoppelt. Eine Erwartungszuschreibung an meinen Chef, an meine Chefin oder an meine Kollegin oder sowas. Was können die oder was können die auch nicht? Ja. Und ich darf das nicht über vermenschlichen, was eine KI eben kann. Und muss da sehr, sehr vorsichtig sein, wenn ich diese KI zu einer Entscheidungshilfe herbeiziehe. Ne? Und die KI natürlich die Entscheidung nicht selber treffen lasse.
Ja, das, was ich die ganze Zeit vorne auf der Zunge habe, ist, dass man sich hüten sollte, Vertrauen aufzubauen zur KI. Also so ich Vertrauen aufbaue zu dir als Kollege, weil wir uns lange kennen und irgendwie lange zusammengearbeitet haben, unsere Erfahrungen miteinander gemacht haben und ich dich auch gut einschätzen kann. Wäre deine Empfehlung, wenn ich das richtig raushöre, das im Grunde genommen zu vermeiden oder sich zu hüten, Vertrauen aufzubauen zu einer künstlichen Intelligenz, sondern immer im Hinterkopf zu haben, es stecken Modelle dahinter, die gefüttert werden mit zahlreichen Informationen, die ich im Grunde genommen immer überprüfen muss.
Ja, ich würde jetzt auch, da müssen wir, glaube ich, nochmal eine Begriffsunterscheidung machen, meiner Meinung nach, zwischen Vertrauen. Na, ich weiß nicht, wie lange wir beide uns jetzt schon kennen und ich glaube, wir vertrauen uns ziemlich tief, was so bestimmte persönliche Angelegenheit angehen. Mhm. Aber hier geht es, glaube ich, vielleicht auch ein Stück weit um Zutrauen, also eine Kompetenzzuschreibung zu einer KI und ehrlicherweise, und das darf man auch durchaus machen, das machen wir, glaube ich, im Privaten auch ganz gern mal, ist die Kompetenzzuweisung zu einer KI schon nicht ganz so gering. Mhm. Na, also wenn wir jetzt sagen, ihr prüft doch mal die Maßstabsberechnung Sonne, Erde, keine Ahnung was ab oder sowas, na, dann zeigen wir auch gerne mal unseren Diskussionspartner hier, was die KI dazu sagt und ihnen das dann
ja, genau. Ja,
ne?
genau. Ja.
Und das Gleiche kann im Job ja auch sein. Ne? Aber ja. für Spezialgebiete, wo wirklich super, super tiefes Können, Wissen da ist, da hat die KI ja gar nicht gelernt im Zweifel. Ne? Also, weiß ich nicht, was wir da jetzt sehen sollen. Was sind Pflanzen zum Beispiel in der Gärtnerei, wo ein wahnsinniges Können dahinter ist und sehr, sehr viele Faktoren sind und die KI kennt vielleicht 5 Pflanzenbücher oder sowas, wie man Pflanzen großzieht, aber die wirkliche Wahrheit ist dann eben doch woanders und da ist das Spezialistentum im Menschen dann doch mit einer höheren Kompetenz gekoppelt.
Ja, dann so auf den Punkt gebracht, du hast es vorhin schon angerissen, Thema Rollen und Erwartungsstrukturen. Welche Rolle würdest du denn einer KI zuordnen, auch mal geguckt auf den Teamkontext. Ne? Wir haben ja so ein bisschen spielerisch den Titel formuliert, wenn KI-Agenten zu den liebsten Teamkollegen werden. Welche Rolle in einem Team, wenn man in dem Bild bleibt, würdest du denn so einer künstlichen Intelligenz zutrauen?
Ich fange mal mit dem Gegenteil an. Mhm. Also wenn ich jetzt die KI als liebsten Kollegen sehe, würde ich mir durchaus mal die Frage stellen, ob meine anderen Kollegen alle ja irgendwie doch nicht so sind, wie ich sie mir gerne vorstelle. Oder vielleicht habe ich auch eine eigene Problematik dahinter. So,
freut mich irgendwie.
Also, ja. Aber natürlich kann der KI helfen. Der KI kann helfen, Routineaufgaben zu übernehmen. Sie kann helfen, Wissen zu validieren, was man natürlich wieder selber validieren muss. Mhm. Sie kann in vielen Fällen auch, also wir sahen zum Beispiel, ich habe ein Beispiel, wo jemand gesagt hat, ja, der KI kann ja zum Beispiel nicht Konflikte beraten oder sowas.
Ja.
Und ich sehe das ein Stück weit differenzierter. Ich finde, dass in der Konfliktbearbeitung eine KI als erstmal neutraler Beobachter, Zusammenfasser durchaus vielleicht auch eine Rolle übernehmen kann, weil sie frei von Intention ist. Ne? Jeder Moderator, ja. jeder Facilitator oder Mediator ne, soll ja auch möglichst frei von irgendwie eigenen Befindlichkeiten sein, aber nicht immer wird einem das zugeschrieben. Aber die KI ist relativ frei, gehen wir mal von aus, von solchen Sachen. Mhm. Sei natürlich, sie ist anders angelernt und da kann sie durchaus hilfreich sein, solche Sachen auch sogar zu übernehmen. Ne? Also man kann sie beobachten lassen und man kann dann zusammenfassen lassen und man kann auch Interpretationen der KI rauskitzeln aus Konfliktgesprächen zum Beispiel. Mhm, ne? So, das kann man auch durchaus machen, wird auch gemacht. Das heißt, ich glaube, dass eine KI unheimlich viel helfen kann in verschiedenen Situationen, in diversen Teams, in diversen Kontexten, hilfreich zu sein. Aber was das alles ist, das ist so vielfältig und wird auch immer so viel mehr. Das muss jedes Team eigentlich für sich selber entscheiden und sich die Fragen stellen, wo kann KI bei uns einen Nutzen herstellen.
Ja.
Sie ist halt aber kein Kollegenersatz im Sinne von, das ist ein Kollege mit all seinen Erwartungszuschreibungen, es sei denn, natürlich die Arbeit des Kollegen, der Kollegin ist durch KI abbildbar.
Ja, ja. ja. Hast du, jetzt hast du ein Beispiel so angeteasert, wo du sagst, würde man eigentlich sagen, hat die KI keinen großen Nutzen, aber siehst du doch ein bisschen anders beim Thema Konflikte, hast du es gerade beschrieben. Hast du andere Beispiele, wo du sagen würdest, jetzt aus vielleicht auch unserer Arbeitspraxis gesprochen, wo KI sehr gut helfen kann und unterstützen kann und in welcher Rolle würdest du die KI dann tatsächlich sehen?
Ja, also wie gesagt, das ist super vielfältig auch in unserer Arbeit. Ne? Das ist eben auf jeden Fall Informationsanalyse, blinde Flecken, die wir selber in der Beobachtung haben, uns aufzuzeigen, damit auch durchaus eine Kommunikationsstelle in irgendeiner Art und Weise darzustellen für uns, ne? In einem Austausch. Für unsere Arbeit kann der KI natürlich wunderbar helfen, Workshops zu generieren auf Wissensbasis von Büchern, die wir alle außer Frank vielleicht noch nicht gelesen haben. Mhm. Unser Kollege Frank Wolf ist, weil ich jetzt hier sehr viel liest. Es kann aber auch Vorschläge generieren. Natürlich, warum nicht? Ne? Also wenn man Input bietet. Oder es kann sehr schnell eben Strategien entwickeln. Das haben wir jetzt letztens mit der HEC auch gemacht nochmal, die man aber auch wieder prüfen und hinterfragen muss. Aber dafür kann man sich ja zum Beispiel auch verschiedene Agenten bauen, die unterschiedliche Aufgaben haben und sie diese Agenten untereinander auch austauschen lassen. Auch das passiert. Kurzer Sidestep mal eben in die Softwareentwicklung zum Beispiel, wo ich früher immer gesagt habe, Softwareentwicklung ist eine der komplexesten Aufgaben, die Menschen heutzutage so machen. Mhm. Ich halte das auch immer noch für eine der komplexesten Aufgaben, die Menschen heute machen, aber alles das, was Menschen schon mal entwickelt haben und irgendwo in einem Repository, also in irgendeiner Datenhaltung liegt, darauf kann man natürlich zugreifen, jetzt viel schneller durch die KI und wird wahnsinnig viel schneller in der Softwareentwicklung, denkt man. Was man aber machen muss, ist, man muss das, was diese KI da generiert hat, also als super Hilfestellung für unsere EntwicklerInnen, natürlich alles nochmal prüfen, ob das wirklich gut ist oder nicht. Also das Code Review, was man aber auch sonst machen musste bei den Kollegen und Kolleginnen, muss man trotzdem weiterhin auch machen. Und das
Und das müssen Menschen tun? Oder gibt es zur Qualitätssicherung auch wiederum spezialisierte KI-Agenten und Tools, die das dann übernehmen?
Genau. Also wenn man jetzt, früher hat man so ein Softwareentwicklungsteam gehabt, ne, das bestand dann eben aus Leuten, die ganz cool mit den Anforderungen des Kunden umgehen konnten. Dann Testing, Qualitätssicherung oder die Softwareentwicklung selber, das Programmieren, wenn man so will. Und UX-Design und, und. Also es gibt ganz viele Expertisen, die an so einer Softwareentwicklung beteiligt sind. Und für jede dieser Expertisen kann man sich einen Agenten bauen. Dann hat man einen Agenten, der das orchestriert, das Ganze. Aber es ist trotzdem, sind da Menschen immer noch notwendig, das zu beurteilen, ob das alles okay ist oder nicht okay ist, was da rauskommt. Letztendlich ist es doch immer eine kommunikative Sache. Und da hat die KI trotz aller LLMs ihre Grenzen.
Vielleicht ein Tipp für ein Tool, auch für die Leute, die unseren Podcast hören, die ja vermeintlich sich mit Themen rund um die Organisationsentwicklung beschäftigen, wo dieses Thema Rollen auch ganz gut ausgespielt wird, das ist Levin, heißt das Tool, erreichbar unter tabularasa.ai. Das ist die URL, darf jeder mal ausprobieren. Ich habe vergessen, wo wir die Kollegen mal kennengelernt haben, auf irgendeiner Konferenz, glaube ich.
Das war auf dem Forum von Simon Weber Friends, habe ich die kennengelernt, wo es um KI und Organisation ging.
Ja, richtig, genau.
Und die haben mich total begeistert. Die haben viele Fragen bei vielen Kollegen und Kolleginnen dahinterlassen. Was macht meine Arbeit als Organisationsentwickler in Zukunft, wenn ich so ein Tool habe, wo drei Agenden abgebildet sind? Ich weiß gar nicht den aktuellen Stand, aber da kann man auf jeden Fall mal reinschauen. Das ist echt ein cooles Tool.
Genau, darum komme ich auch drauf, weil es gibt drei Agenten oder vier Agenten, die in unterschiedlichen Rollen agieren. Ne? Es gibt den Coach, es gibt den Researcher, es gibt den Workshop-Designer, es gibt jemanden, der Sparring mit dir macht. Und das alles, also die KI ist gefüttert mit sehr viel Informationen rund um die Organisationsentwicklung. Das ist eigentlich das, was dieses Tool mitbringt. Also sehr spezialisiert auf unsere Branche am Ende des Tages. Und das macht es auch spannend. Ich habe es schon ein paar Mal ausprobiert, habe versucht, Workshop-Designs zu entwickeln mit dem Tool, also darum eben auch die Rolle des Designers. Und was ich ganz spannend finde, ist, er spielt diese Rollen im Hintergrund aus und fängt an, dir ganz kluge Fragen zu stellen. Also Richtung Auftragsklärung. Ne? Wenn du irgendwie reingibst, du willst einen Workshop zum Thema XY machen, das und das ist das Problem, fängt er an, dich zu nerven mit Fragen, um das Problem wirklich zu verstehen. So wie wir es auch machen würden oder so wie wir mit dem Kunden auch in eine Auftragsklärung gehen würden. Und das macht das Tool wirklich ganz spannend und spuckt dir dann, um bei dem Beispiel zu bleiben, wenn du ein Design für einen Workshop haben willst, eine schöne Agenda aus mit Beispielen, wie du auch didaktisch vorgehen kannst und so weiter, mit einer Zeitplanung etc. Ist auf jeden Fall eine Erleichterung im Sinne von nochmal ein bisschen Inspiration bekommen und auf Ideen kommen. Und im Grunde genommen genau das, da kommt es dann auch wieder zusammen mit dem, was du vorhin gesagt hast. Man muss das natürlich alles validieren, du musst es natürlich überprüfen. Das sind Ideen und die KI in dem Fall hat ja kein Gefühl für dein Publikum, was in dem Workshop sitzen wird. Und das kannst du auch gar nicht alles beschreiben. Also das kannst du ja nicht diesen ganzen Input da reingeben, um dann am Ende ein super passendes Design auf Knopfdruck zu bekommen. Das ist natürlich Quatsch und utopisch. Aber es bringt Inspirationen und bringt dich auch Ideen und stellt dir auch Fragen, auf die du vielleicht nicht gekommen wärst. Ne?
Und das ist etwas, was ich zum Beispiel sehr schön finde, nochmal eben weg von dem Tool hin zu der KI als Ganzes. Wenn wir der KI etwas beschreiben, machen wir das immer sehr stark unterkomplex. Also wir können nicht alle Informationen der KI reinprompten, sondern wir geben immer irgendwie so eine Essenz von dem, was wir empfinden und lassen sehr viel Spielraum. Und das ist spannend, weil dann die KI hingehen kann und eine Antwort geben kann, die sehr viel freier ist als das Eingeengte, was wir vielleicht auch sehen und vielleicht auch mal neue Inspirationen geben kann. Das finde ich sehr schön. Letztendlich aber, und da kommen wir nochmal drauf, was eine KI eben nicht übernehmen kann, ist Verantwortung dafür, was man so tut dann. Ob das für uns ist mit dem Kunden oder aber wenn ich die KI jetzt als, sagen wir mal, Informationskollegin sehe, ne, die Verantwortung liegt immer bei den Menschen, die letztendlich irgendwas mit dieser Kommunikation, die die KI reingibt, mit den Informationen besser gesagt, machen.
Und ja, das wäre noch schöner. Also habe ich jetzt noch nicht gehört, dass sich jemand entschuldigt hat. Genau, ja, oder entschuldigt hat mit, ja, sorry, das war jetzt gar nicht so, also habe ich jetzt gar nicht, ich habe das nur gesagt, aber das ist ein Zitat aus irgendeinem KI-Tool. Oder?
Das wär, da bin ich mir sicher.
Ja, bestimmt, bestimmt. Vielleicht am Ende der Episode noch so ein kurzer Ausblick. Ich weiß nicht, ob du ein Bild davon hast oder ein Gefühl dafür hast, in dem Zuge, in dem du dich damit beschäftigt hast, mit den KI-Trends auch. Du hast vorhin aus der Softwareentwicklung nochmal gesprochen und referenziert auf damals hast du gedacht und gesagt und jetzt heute hast du gesehen. Und ich glaube, der Zeitraum dazwischen ist gar nicht so groß, dass du erkennst, dass irgendwie mit Agenten im Hintergrund gearbeitet wird und Softwareentwicklung revolutioniert werden kann oder wird. Was ist denn so dein Gefühl dafür, was so in den nächsten 3 bis 5 Jahren noch so kommt? Und hast du irgendwie eine Idee, ein Gefühl, was du teilen magst, in welche Richtung das gehen könnte?
Ich kann mal das auf einer anderen Ebene beantworten, um mich rauszulavieren. Das Erste ist mal, was wir Menschen so und Teams hinkriegen müssen, damit sie gut mit der Zusammenarbeit damit die Zusammenarbeit mit der KI gut funktioniert.
Ja.
Ich glaube, dass natürlich sowas wie eine Prompt-Kompetenz schon eine ganz wichtige Sache ist, aber selbst da gibt es eine KI, die uns hilft, besser zu prompten. Ne? Mhm. Da sieht man auch schon so ein bisschen die Rekursion dahinter. Mhm. Das heißt, eine KI lernt besser zu lernen. Das ist etwas, was uns in den nächsten Jahren mit Sicherheit mehr beschäftigen wird, oder eine KI erzeugt eine KI, die wieder besser ist als sie selbst. Mhm. Das sind spannende Geschichten. Ich finde auch die Bewusstseinsforschung sehr, sehr spannend. Es gibt da ein Institut in Kalifornien, die sich da sehr tief mit beschäftigen. Aber das wird jetzt in den nächsten Jahren meiner Meinung nach jedenfalls, aber ich bin da weit weg von wirklichem Wissen, natürlich keine KI geben mit einem eigenen Bewusstsein, weil wir reden immer noch von eigenen von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Aber wir Menschen, glaube ich, müssen eben lernen, immer besser mit der KI umzugehen. Und dazu gehört auf jeden Fall eine Interpretationskompetenz. Bedeutet, die Ergebnisse wirklich einordnen zu können, die eine KI raushaut. Eine Reflexionskompetenz, das ist uns immer wieder zu hinterfragen, was die eigenen Erwartungen an die KI angeht. Mhm. Und eine ganz starke auch Ethikkompetenz, das heißt, den Umgang mit der KI und den Biasen gut als unsere Verantwortung auch zu sehen. Und ich glaube, gerade die Ethikthemen werden in Zukunft immer eine größere Rolle spielen, genau in diesen Teams, wo KIs ja immer mehr ein Teil werden der Kommunikation. Mhm.
Ja, also es wird nicht einfacher, höre ich so ein Stück weit.
Nein, es kommt noch daraus, was, noch eine Sache, wenn ich das ergänzen darf, eben hinzu, die ich auch für sehr schwierig halte, wenn wir in einem Team mit der KI arbeiten. Wir sehen ja eine wahnsinnige Beschleunigung der Ergebnisse, die wir bekommen.
Ja.
Das heißt, man fragt die KI, meine Meinung nach zum Beispiel, oder mein Beispiel wäre jetzt hier, was ist die zukünftige Strategie eines mittelständischen IT-Unternehmens mit Softwareentwicklung und Digitalisierungsberatung? Und ja, dann hat man in kürzester Zeit eine riesen Strategie, hinterfragt die hoffentlich nochmal.
Ja.
Aber das machen ja viele parallel auch. Und die Informationsmenge, die wir erzeugen durch die KI, wird so viel größer, ob sie wertiger wird, das wage ich mal zu bezweifeln. Und ich glaube, das ist schon auch für uns Menschen, und das ist spannend, wenn wir unseren Kunden jetzt kurz wieder in der Kurswechselrolle reden und aber auch in der Digitalisierungsrolle, es ist eine Überforderung auch festzustellen, also eine kognitive Überforderung dieser gesamten Mengen an Informationen, der Schnelligkeit, es noch schneller wird. Wie gehe ich damit um? Kann ich die Informationen aus der KI überhaupt noch verarbeiten selber und verstehen und irgendwas mit denen machen, oder nehme ich sie einfach und poste sie auf LinkedIn irgendwo hin und habe wunderbare Smileys in meinen LinkedIn-Posts. Also ich, und wir sehen es ja auch selber, die Informationen, die zum Beispiel gerade über den Kanal dann rausgehauen werden, werden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Man baut sich ein paar Agenten und braucht selber gar nicht mehr denken.
Ja.
Aber die Welt ist eben nicht so, dass man die Zeit dann auf Mallorca nutzt und am Strand liegt, sondern man macht noch mehr. Und ich bin gespannt, was das mit Menschen in Zukunft macht. Und das müssen Kognitionsforscher, ja, können das eher beantworten dann.
Ja, du hast gemerkt, ich wollte vorhin schon einen Deckel drauf machen. Und ich glaube, mit diesem Ausblick und dem Verschieben der Verantwortung an die Forscher, was denn da noch so kommen mag, und in der Hoffnung, dass es gut wird, würde ich sagen, entlassen wir die Hörer für die heutige Episode. Und wir sagen danke fürs Zuhören und wünschen viel Erfolg beim Nutzen von KI-Tools und dem Ausprobieren und vielleicht auch dem Teilen von Erfahrungen in dem Zusammenhang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dankeschön.